Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon, herzlich willkommen. Aufgrund der Gasknappheit dürfen in Frankreich Kernkraftwerke jetzt länger wärmeres Kühlwasser in die ja ohnehin schon überhitzten und wasserarmen Flüsse leiten. Das ruft dort die Umweltschützer auf den Plan. Aber wie ist das eigentlich bei den noch laufenden AKW in Deutschland? Hören Sie am Beispiel des bayerischen Atommeilers Isar 2. Die Sonne brennt und kein Regen in Sicht, die Pegel der Flüsse sinken und auch die Seen werden kleiner, was das für den Bodensee bedeutet. Auch dass das Wasser hier ja deutlich wärmer wird, erfahren Sie. Und der Feuerwehreinsatz beim Großbrand auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald ist beendet. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte dort hat wohl gut funktioniert. Wir ziehen Bilanz. Die anhaltende Trockenheit hat Auswirkungen in den verschiedensten Bereichen. Die Flüsse etwa mit ihren niedrigen Pegeln bereiten der Schifffahrt Sorge. In der Wirtschaftssendung vor uns haben wir berichtet. Die Flüsse werden zudem auch noch warm und da stellt sich die Frage, darf das Flusswasser noch zur Kühlung der Kernkraftwerke genutzt werden? In Frankreich, wie gesagt, da wird darüber diskutiert. Die Kernkraftwerke dort dürfen nämlich aufgrund auch der Gasknappheit länger wärmeres Kühlwasser in die überhitzten Flüsse leiten als eigentlich erlaubt. Und wie also ist das in Deutschland? Noch sind 3 Atomkraftwerke in Betrieb und erzeugen Strom. Wir wissen, gerade wird über die Verlängerung der Laufzeiten ja auch diskutiert, über die Kühlung weniger. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat nachgefragt, an der Isar steht ein Atomkraftwerk, ein Atommeiler, Isar 2 ist noch im Betrieb. Schielt man da auf die französische Entscheidung?
Avec les fortes chaleurs, la Garonne avoisine les 28 degrés.
Es sind Nachrichten wie diese Anfang der Woche auf dem französischen Fernsehsender France Info, die alarmieren. Auch die Ingenieurin Katharina Mühlebach-Sturm, Vorsitzende des Bund Naturschutz Landshut, blickt mit Sorge über den Rhein.
Wenn man nach Frankreich schaut, dann weiß man ja und kann es jeden Tag in den Nachrichten hören, dass es dort große Probleme gibt mit der Kühlung von verschiedenen Reaktoren, weil die Flüsse praktisch schon ausgetrocknet sind oder sehr wenig Wasser führen oder eben nicht überhitzt werden dürfen.
In Landshut, eine halbe Stunde nördlich von München, schauen UmweltschützerInnen besonders kritisch auf die Lage, denn in direkter Nachbarschaft steht Isar 2, das letzte bayerische Atomkraftwerk. Die Dampfwolke, die aus dem massiven Kühlturm herausquillt, ist kilometerweit zu sehen. Das Kühlwasser stammt aus einem Stausee der Isar, die aus Richtung Alpen über München an Isar 2 vorbei in Richtung Donau fließt.
Also wir haben momentan jetzt an der Isar noch einen Wasserstand an dem Messwert in Plattling von 78 Meter pro Sekunde. Gestern waren wir noch bei 82 Meter pro Sekunde, also es fällt und fällt und wir sind jetzt schon in Bereichen von den rekordhistorischen Niedrigstwasserständen hier an der Isar.
Sagt Martin Stümpfig, Energieexperte der Grünen im Bayerischen Landtag. Die Bayerischen Alpen sind eigentlich bekannt für ihre eher durchwachsenen Sommer mit viel Regen. Aber in den vergangenen Wochen gab es auch in diesen Tälern wenig Niederschlag. Und so entblößt auch der Bergfluss Isar immer mehr Kiesbänke. Extremes Niedrigwasser, nennen das Fachleute. Gibt das nun Anlass zur Sorge um den Betrieb des bayerischen Atomkraftwerks? Nein, schreibt zumindest der Betreiber Preußen Elektra auf Anfrage.
Isar 2 ist auf einen niedrigen Wasserstand der Isar ausgelegt. Darüber hinaus entnimmt das Kraftwerk sein Kühlwasser aus dem Stausee Niedereichbach und ist damit relativ unabhängig vom Pegelstand der Isar.
Das Wasserwirtschaftsamt Landshut präzisiert diese Informationen auf Anfrage. Es gebe zwar keinen genauen Mindestwasserstand für die Isar, dafür aber für den Stausee Niedereichbach, von dem aufgestautes Isarwasser abgezweigt wird. Insofern lasse sich die Wasserzufuhr für das Kraftwerk kontrollieren. Auch beim Wasserwirtschaftsamt bestätigt man schriftlich, Zitat, insgesamt lässt sich sagen, dass der Betrieb und die Kühlung des Kernkraftwerks Isar 2 auch bei extremem Niedrigwasser der Isar zuverlässig funktioniert. Zitat Ende. So viel zu den Wasserständen. Was aber ist mit der Wassertemperatur, die auch bei dem generell kühlen Bergfluss Isar gerade relativ hoch ist? In den vergangenen Tagen pendelte das Wasserthermometer zwischen 20 und 22 Grad. Der Höchstwert laut Wasserrechtsbescheid des Landratsamts ist eine Tagesdurchschnittstemperatur von 23 Grad. Diese wurde nur kurz, Anfang August, erreicht. Und selbst darüber hinaus darf das Kraftwerk noch im Normalbetrieb laufen, solange es durch sein Abwasser laut Landratsamt die Isar nicht um mehr als 0,3 Grad erhöht. Und im Normalfall erhöhe sich die Temperatur nur um 0,1 Grad, heißt es beim Kraftwerksbetreiber. Das Besondere bei der Kühlung von Isar 2, ein voluminöser Kühlturm sorgt hier für die Abkühlung. Katharina Mühlebach-Sturm vom Bund Naturschutz.
Diese Wärme wurde über den Kühlturm abgeführt. Von daher gesehen steht es hier nicht an, dass man zu einer Überwärmung des Flusses kommen könnte. Das war anders zu Zeiten, wo noch Isar 1 gelaufen ist, weil das hatte keinen Kühlturm. Da floss das Abwasser dann direkt und zu 100% wieder in die Isar zurück.
Heute entlastet der Kühlturm die Isar und ihre Flussbewohner. Die Sorgen liegen bei den Naturschützern auch deshalb gerade ganz woanders.
Eine ganz, ganz große Bedeutung hat zurzeit die Diskussion, dass das Atomkraftwerk Isar 2 am 31. Dezember 2022 seinen letzten Betriebstag haben sollte und dies nun in der Situation, die wir alle uns nicht gewünscht haben, plötzlich einfach weiter betrieben werden soll. Wir vom Bund Naturschutz lehnen das strikt ab.
Der Bund Naturschutz will notfalls durch alle Instanzen gegen die Laufzeitverlängerung klagen und führt vor allem ins Feld, dass die letzte periodische Sicherheitsprüfung 2009 stattgefunden habe, wohingegen Ministerpräsident Markus Söder ein Gutachten des TÜV Süd heranzieht, das zum Schluss kommt, es gebe keine sicherheitstechnischen Bedenken für einen Weiterbetrieb. Den Klageweg wollen die Grünen noch nicht einschlagen, der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig.
Ja, wir warten jetzt auf das Ergebnis von dem Stresstest. Und sollte der Stresstest ergeben, dass wir wirklich jetzt gerade im Süden von Deutschland in einer Situation sind, wo es wirklich von der Versorgungssicherheit eng werden könnte, dann muss man noch einmal sehen, welche Maßnahmen gibt es. Eins davon ist eben auch zu sagen, okay, wir lassen Isar 2 noch ein paar Monate, aber da reden wir wirklich von Wochen, von einem Wochenzeitraum noch länger laufen.
Ja, da wird es bestimmt noch viel Diskussionen geben. Aus Bayern war das unser Landeskorrespondent Tobias Krone. Es ist heiß und trocken, die Wasserstände sind niedrig und auch die Seen werden kleiner. Am Bodensee ist das deutlich zu sehen. Da schaut man nicht nur auf den Wasserstand, der liegt bei ungewöhnlich niedrigen 3,10 Meter, sondern auch auf die Wassertemperatur, aktuell knapp 23 Grad. Von kühlem Nass kann da nur noch bedingt die Rede sein. Und das bereitet Probleme. Thomas Wagner hat sich am Bodensee umgesehen und umgehört.
So, wir gehen jetzt über den Trockenliegeplatz Richtung Bodensee zur Steganlage. Und was Ihnen gleich auffallen wird, ist, dass wir kaum Wasser haben.
Ja, ja, das zeige ich Ihnen auch.
Jürgen Schulz, Anfang 60, ist Hafenmeister in Horn am Untersee, also am südwestlichen Ausläufer des Bodensees. Sommerferienzeit, eine frische Brise, die vom Schwarzer Ufer herüberweht. Eigentlich ideale Bedingungen für Wassersportler. Aber die meisten Liegeplätze in dem kleinen Gemeindehafen sind leer.
Im Moment sieht man die ersten Boxenplätze, Stegplätze trocken. Da geht gar nichts. Und erst ab Mitte der Steganlage haben wir vielleicht 20 cm Tiefgang. Mehr ist es im Moment nicht.
Wenig Wasser drin. Wenig Wasser.
Das Niedrigwasser? Na, es wirkt alles ein bisschen triest und traurig dadurch, dass man einfach nicht mehr das Gefühl hat, man kann ins Wasser reinspringen, ja, und sich erfrischen, wie man das gern machen möchte.
Ben Wägele und Elvira Albrecht, beide aus Stuttgart, machen Bikeurlaub am Bodensee, radeln am Gemeindehafen Horn vorbei, lassen sich durch den auffrischenden Wind nicht beirren und stellen fest, mit einem spontanen Sprung ins kühle Nass wird es nichts werden. Dazu ist der Wasserstand im Bodensee einfach viel zu niedrig. Der Pegel Konstanz liegt derzeit mehr als einen Meter unter den Augustwerten der Vorjahre. Zwar gibt es bei der Entnahme von Trinkwasser, mit dem der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung weite Teile Baden-Württembergs versorgt, trotz des niedrigen Wasserstandes keine Probleme. Die Entnahmetürme befinden sich in über 60 Metern Wassertiefe. Und dennoch, der derzeitige Wasserstand ist so niedrig wie selten zuvor.
Sie müssen sich vorstellen, wir haben praktisch seit Anfang Juni rückläufigen Pegel. So früh hatten wir das in den letzten Jahren noch nicht gehabt, in dieser ausgeprägten Form.
Hafenmeister Jürgen Schulz steht versonnen auf dem hölzernen Steg, zeigt hinüber auf den Schilfgürtel am Ufer. Dort lugt der schlammige Seegrund hervor. Und weiter draußen hat sich die Wasseroberfläche, nur wenige Zentimeter über dem Grund, eigenartig grün verfärbt.
Man sieht es auch hier schon gleich. Üppige Seegrasfelder. Der ganze Hafen, die ganze Steganlage ist teilweise wie ein Teppich mit Seegras zugedeckt. Ich vermute, das hängt mit der steigenden Wassertemperatur zusammen.
In der Tendenz stellen wir aber schon fest, dass der Klimawandel auch am See ankommt, dass also die Temperaturen des Wassers im Mittel steigen. Das alles fördert letztlich auch dann solche Extremsituationen.
Sagt Thorsten Rennebart, Biologe am Institut für Seenforschung in Langenargen. Riesige Algenteppiche, starker Seegrasbewuchs, dazu das Niedrigwasser. All dies habe mit höheren Temperaturen zu tun. Die befördern zum einen das Wachstum von Seegras und Algen, zum anderen aber hängt auch das Niedrigwasser damit zusammen.
Weil natürlich, es fällt weniger Schnee und im Sommer kommt dann weniger Wasser aus den Alpen, als es früher vielleicht der Fall war.
Zwar sah der Bewuchs des Seegrundes mit den langen, zur Wasseroberfläche emporragenden Seegraspflanzen aus biologischer Sicht sogar begrüßenswert.
Weil sie eben eine wichtige Rolle im See spielen, weil sie für die Fische sehr wichtig sind, weil sie für den Sauerstoffgehalt im Wasser wichtig sind.
Die an der Oberfläche schwimmenden grünen Teppiche, die aus den kleinen Algen bestehen, bereiten den Experten dagegen Sorgen.
Die Algenteppiche, die wir haben, die machen mehr Probleme, weil die bilden sehr viel Biomasse in sehr kurzer Zeit und diese Biomasse stirbt auch relativ schnell wieder ab. Und dann hat man eben den Effekt, diese absterbenden Algenmassen fangen an zu faulen und dann hat man halt, da wo der Wind das zusammentreibt oder die Wellen das ans Ufer spülen, einen stinkenden Schlick aus Algenresten.
Und der macht sich nicht gerade gut in einer bei Touristen beliebten Ferienregion wie dem Bodensee. Doch obwohl die längeren, auf dem Grund stehenden Seegraspflanzen von den Biologen als ökologisch unbedenklich, ja sogar als nützlich eingestuft werden, bereiten sie am Bodensee dennoch Probleme, und zwar den Hobbykapitänen mit ihren Schiffen, unter anderem vor dem Hafen des Konstanzer Yachtclubs.
Wir sind heute schon stecken geblieben im Hafen. Und da hatten Seegras in der Schraube. Dieses Jahr schon sehr extrem.
Auch für die größeren Passagierschiffe stellt der ungewöhnlich starke Seegrasbewuchs eine potenzielle Behinderung dar. Die Bodenseeschiffsbetriebe rücken deshalb dem Seegras dieser Tage mit der sogenannten Seekuerna zu Leibe. Ein Mähschiff, das mit einer Art Schaufel an einem Greifarm das Seegras vom Grund in einem Behälter an der Oberfläche schaufelt. Biologe Thorsten Rennebart vom Institut für Seenforschung Langenargen kann dagegen den großen Seegraspflanzen, den sogenannten Makrophyten, außerhalb von Häfen und Schifffahrtswegen sogar etwas Gutes abgewinnen.
Für die Schwimmer würde ich meine persönliche Empfehlung ausgeben, mal die Tauchbrille aufsetzen, schnorcheln und gucken, was da so in diesen Makrophyten alles drin ist. Und dann ist es auf einmal eine interessante Welt unter Wasser, die dann gar nicht mehr so eklig ist, wenn sie einen an den Füßen kitzelt. Ist was sehr Spannendes. Also man kann sich das mal anschauen und mit der Schnorchelbrille, da auch wo die Pflanzen dichter sind, das ist zum Teil recht spannend, was da an Fischen alles drin rumsaust, ist ein recht schöner Lebensraum.
Klingt spannend. Seegras und Algenteppich, ein Lagebericht vom Bodensee von unserem Korrespondenten Thomas Wagner. Das war sicher ein heikler Einsatz dort auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald. Vor gut einer Woche hat es dort eine Explosion gegeben, deren Ursache übrigens noch nicht bekannt ist. Sie hat jedenfalls einen Großbrand ausgelöst. Die Polizei hat auf dem Sprenggelände Tonnen von Granaten und Weltkriegsbomben gelagert. Entsprechend war die Explosionsgefahr groß. Nun aber ist das Ganze beendet, der Feuerwehreinsatz jedenfalls. Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesstudio hat mehr dazu. Er blickt noch einmal auf diese hochexplosive Ausgangssituation.
So klang es in den frühen Morgenstunden des 4. August im Berliner Grunewald. Munition und Feuerwerkskörper detonierten. Die Feuerwehr rückte an, aber musste bald vom Brandherd abrücken, wie sich Landesbranddirektor Carsten Homrichhausen erinnert.
Es gab die ersten Detonationen, Trümmerteile flogen um die Köpfe unserer Einsatzkräfte, die unter hoher Lebensgefahr dort agiert haben. Und daraufhin hat der Einsatzleiter zu Recht entschieden, dass wir uns sofort zurückziehen, weil auch kein Menschenleben mehr zu retten war und insofern der Eigenschutz absoluten Vorrang hatte.
Trotzdem hat der Brand im völlig ausgedörrten Grunewald einen vergleichsweise geringen Schaden angerichtet. Baumwipfel sind fast gar nicht verkohlt. Auf nur 50 Hektar rund um den Sprengplatz habe es am Boden gebrannt, bilanziert der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr Thomas Kirstein. Ein Grund, die Feuerwehr war nicht allein. Viele kamen zu Hilfe. Die Bundeswehr schlug mit Bergepanzern Schneisen in den Wald, um abgelegene Brandherde zu erreichen. Die Bundespolizei löschte mit Hubschraubern aus der Luft. Die Wasserwerfer der Berliner Polizei versprühten Nässe. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt lieferte Aufnahmen aus der Luft. Auch das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Berliner Forsten, die Freiwillige Feuerwehr aus dem brandenburgischen Falkensee und private Firmen halfen. Die Feuerwehr Vechta aus Niedersachsen stellte 4 Löschroboter zur Verfügung. Sie hätten besonders wirkungsvolle Hilfe geleistet, sagt Feuerwehrsprecher Kirstein.
Wir haben ja diese Löschroboter aus Niedersachsen im Einsatz gehabt und insbesondere auch den Löschpanzer dieser privaten Firma. Der konnte halt in Bereiche reinfahren, wo es für uns einfach zu gefährlich war.
Als sinnvoll erwies sich auch, dass der Sprengplatz der Berliner Polizei mit einer baumlosen Sicherheitsschneise umgeben ist. Gunnar Heine, der Amtsleiter der Berliner Forsten, betont:
Die Schutzmaßnahmen, die von Platzseite getroffen wurden, dass eben der Wald nicht brennt, die haben funktioniert. Das Feuer, was aus dem Platzgelände nach außen gegangen ist, hat exakt an der Waldbrandschneise, die man da gemacht hat, aufgehört. Nur die Munition, die rausgeflogen ist, die hat diese Schneise nicht berücksichtigt. Insofern ist eben ringsherum auch der Wald angebrannt.
Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum sich der Schaden in Grenzen hält. Anders als viele Wälder Brandenburgs besteht der Grunewald nicht mehr nur aus Kiefern, sondern aus einem Mischwald aus Nadel- und Laubbäumen.
Der Vorteil ist eben hier im Grunewald, dass hier auf größeren Teilen schon Laubholz drunter ist. Wir also einen mischwaldartigen Bestand haben. Und da geht das Feuer nicht ganz so schnell.
Nach dem morgendlichen Beginn des Brandes am 4. August gelang es der Berliner Feuerwehr im Laufe des Vormittags, 20 Kilometer Schläuche zu verlegen. Durch sie wurde Wasser aus benachbarten Gewässern der Havel und der Krummen Lanke zum Brandort gepumpt. Einige Bäume fielen dem Brand allerdings doch zum Opfer, denn die Bundeswehr schlug mit ihren Panzern insgesamt 5 Kilometer Schneisen in den Wald, um zu Glutnestern zu gelangen. Die Autobahn quer durch den Grunewald ist seit Mittwochabend wieder für den Verkehr geöffnet. Der Sperrkreis um den Sprengplatz wurde von 1 Kilometer auf 550 Meter verkleinert. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Sprengplatz wieder der Berliner Polizei übergeben. Man ziehe langsam ab, berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.
Wir sind jetzt noch mit 2 Tanklöschfahrzeugen und einem Führungsfahrzeug vor Ort. Und auf dem Sprengplatz selbst werden die Sprengmeister der Polizei Berlin tätig und bewerten dort und erkunden vor allen Dingen dort den Sprengplatz erstmal. Das ist auch nochmal eine sehr gefährliche Aufgabe.
Die Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes sollen nun herausfinden, ob es sich um Brandstiftung handelte. Die grundsätzliche politische Frage, die Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey schon vor einer Woche aufwarf, bleibt bestehen.
Wir müssen uns eher darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit diesem Sprengplatz umgehen und ob auf Berliner Stadtgebiet ein solcher Ort der richtige ist.
Erstaunlicherweise hat übrigens eine Schaf- und Ziegenherde den Brand überlebt. Sie befand sich von Anfang an im Sperrkreis. Mittlerweile durfte der Schäfer sie aus der unmittelbaren Umgebung des Sprengplatzes in Sicherheit bringen.
Nach dem Brand in Grunewald, Sebastian Engelbrecht mit der Einsatzbilanz.
Weiß jemand, wie es da hinten aussieht? Ist da besser?
Also wir sitzen endlich mal.
Also auf der Hinfahrt, also da saßen wir ganz verteilt. In diesem Zug haben wir das erste Mal wirklich ordentliche Sitzplätze beieinander. Aber ansonsten einfach nur voll. Abenteuerurlaub, ne? Abenteuerurlaub mal neu definiert.
Ja, mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs an die Ostsee. Reisende, die mein Kollege Axel Schröder in der Bahn getroffen hat für unsere Reportagesendung Das Wochenendjournal, die Sie morgen früh ab 10 nach 9 im Deutschlandfunk hören können. Dauerbaustelle statt Verkehrswende, der 9-Euro-Ticket-Sommer mit der Bahn. Darum geht's und schon heute Abend können Sie den Podcast abrufen, zu finden unter www.deutschlandfunk.de/das-wochenendjournal und in den bekannten Audiotheken. Funktioniert der Stundenplan? Dieser Frage geht Armin Himmelrath gleich nach. Lehrkräftemangel zum Start ins neue Schuljahr, ein Thema in Campus und Karriere nach den Nachrichten. Diese Sendung Deutschland heute, die geht für heute zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.